Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Wir sind wieder zurück.
Die Untoten melden sich. Denn es war tatsächlich so, dass wir die letzte Folge in der letzten Woche tatsächlich nicht, also wir konnten nicht.
Wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, es hätte niemanden hier Spaß gemacht, auch euch nicht. Ne? Denn es gab so einen Moment, also wir waren in Hamburg, wo unser Agentur ja ist, ne? Waren dann da auch was essen und haben dann so einen Moment gehabt, da habe ich glaube gesagt, irgendwie schmeckt das fischig. Und das habe ich daraufhin getan. Ich habe weiter gegessen, wie man das so macht. Also ich habe dann schon beim Hauptgang gemerkt, also mein Magen möchte gerade nicht mehr und wollte dann auch relativ schnell gehen. Und dann kurz darauf ging es auch schon los.
Ja, und ich habe einen Tag später saß ich in einem anderen Restaurant alleine und habe auch so gedacht, bei dem Essen, was ich da so hatte, dachte ich so, irgendwie komisch. Es war irgendwie Hirschragout oder irgendwie sowas mit so Tagliatelle. Und das war ganz komisches Fleisch. Und am gleichen Abend noch nachts ging es dann auch bei mir los. Jetzt habe ich schon gehört von der Anne an dieser Stelle.
Die ganze Grafikerin.
Oh, schöne Grüße. Die hat mich auch gesagt, also in ihrem Bekanntenkreis sind gerade ganz viele, die sich da entsprechend Magen-Darm und alle erzählen sie irgendwie, sie hätten irgendwie was Falsches gegessen. Und sie meinte, das ist ein Virus. So,
also. Ja, Anne hat eine Ferndiagnose gestellt. Ja. Danke dafür. Wir wissen das zu schätzen.
Anne hat auch noch nebenbei studiert, quasi Allgemeinmedizin, und die hat das mal eben so rausgefunden. So.
Ja. Nein, jedenfalls, wir waren total, also ihr hättet nur im Podcast die ganze Zeit Würgegeräusche oder sonst was gehört. Also das wollten wir euch nicht zumuten, deswegen. Jetzt sind wir wieder da. Zum ersten Mal musste Zündholz leider ausfallen zu unserer Schande.
Aber wo wir gerade bei Würgegeräuschen sind, wir kommen mal zum Lindner der Woche, denn da haben wir ja tatsächlich auch wieder einen kleinen Schmankerl, nämlich?
Also Lindner ist diese Woche besonders damit aufgefallen, dass er jetzt gemeinsam mit dem Herrn Hubertus Heil die Rente an den Kapitalmarkt bringen möchte.
Ja, das ist ja so ein feuchter Traum eines jeden Liberalen, dass er glaubt, die Rente sei deshalb dann sicher, wenn er quasi ein bisschen zocken kann am Aktienmarkt, dann heißt es ja sofort, nein, das ist kein Zocken.
Ne? Ja, Lindner hat ja auch so reagiert. Ne? Also da kann man ja als Bürger durchaus besorgt sein, wenn man hört, okay, die wollen damit jetzt irgendwie spekulieren mit Milliarden. Ne? Und Lindners Reaktion darauf war, ihr glaubt alle, wir gehen ins Casino, da zeigt man halt nicht verstanden. Ne?
Ja, vor allen Dingen von einem Lindner sich die Wirtschaft erklären zu lassen, muss man ja auch sagen, er selbst hat ja auch mal in frühester Kindheit quasi seine Unternehmung komplett gegen die Wand gefahren und auch zig Wirtschaftsweisen sagen, Leute, so bitte nicht, wie er das da macht. Aber gut, er scheint ja da von einer gewissen Hybris beseelt zu sein und glaubt, dass das die Lösung ist. Das Problem bei den Liberalen ist ja immer, sie denken immer an den norwegischen Staatsfonds, der ja durchaus auch so aktiengetrieben ist. Das Problem ist nur, dieser Vergleich hinkt auf mehreren Ebenen. Vor allen Dingen hinkt er, weil dieser Staatsfonds ja schon vor x Jahren aufgelegt wurde. Also der hat ja unter anderem auch die Ölkrise mitgemacht und was weiß ich nicht alles. Also wir reden da über eine Sache, die richtig lange anwachsen konnte und die vor allen Dingen auch alle Hypes, Stichwort Dotcom-Blase und so weiter, mitgemacht hat und jetzt natürlich so gigantische Höhen hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Herr Lindner steht quasi im Tal des Mount Everest und sagt, so einen Berg will ich auch. Ne, so, und das Problem ist halt, Lindner, ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch so viele Steine haben, um den Mount Everest zu bauen. Aber er meint halt, die Steine kriegen wir jetzt am Kapitalmarkt. Und das weiß ich halt nicht.
Ne? Ja, ich finde, es klingt halt immer wie so eine schnelle Lösung. Ne? Also besonders momentan sind ja so Männer um die 20 sehr anfällig für so Trading-Apps und sowas. Ne?
Oh, ja.
Ist ja so. Weil man immer glaubt, also klar, es gibt Leute, die sehr viel Geld verdienen am Kapitalmarkt und man kann sowas auch auf eine vernünftige Art betreiben. Aber erstens, es geht um unsere Rente. Es ist relativ risikoreich, wie Herr Lindner das machen möchte. Und zweitens, warum denken wir nur an diese eine Lösung? Ah, wir brauchen Geld, hier ist ein schneller Weg zu Geld. Vielleicht. Man könnte ja zum Beispiel auch wieder mal über Erbschaftssteuer sprechen. Ne?
Genau, Umverteilung. Das ist ja das, was er eigentlich nicht hören möchte, aber genau da muss es eigentlich hingehen. Ich finde das ja so schön, ich weiß nicht, wer unter den Älteren noch Volker Pispers kennt. Er hat ja auch mal gesagt, das, was wir da so an Zinseszins und Zins und so weiter einstreichen, wenn wir denn das überhaupt einstreichen können, weil wir nämlich Geld anlegen können, das ist ja nicht irgendwie aus der hohlen Hand oder so. Also dafür gibt es ja an anderer Stelle Menschen, die irgendwas Produktives schaffen, in der Regel. Ne? Es gibt natürlich auch viele Spekulanten, die auf allen Quatsch spekulieren. Das ist ja dann wirklich Casino. Aber er hat ja auch gesagt, ne, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, dass dann im Prinzip zwei Geldscheine sich ins Schließfach legen und da zusammen poppen und dann kommt da ein neuer Geldschein raus oder was? So naiv kann ja keiner sein. Also es muss jemanden geben, und damit ist halt dann Zins immer auch, hat auch eine Schattenseite, es muss eben auch jemanden geben, der dafür arbeitet. So, und ich weiß nicht, ob das so in der Güte noch dauerhaft so passieren wird. Und ja.
Und dazu kommt ja noch, wenn man sowas sagt wie Umverteilung, dass dann immer aufgeschrieben wird, boah, es lohnt sich immer weniger arbeiten zu gehen, ne? Und die haben doch hart gearbeitet für ihr Geld. Jetzt habe ich eine schöne Statistik gesehen, die besagt, dass MilliardärInnen inzwischen viel weniger Steuern auf ihr Einkommen zahlen als noch 1996. Also wir haben genau den gegenteiligen Trend. Es werden immer weniger Steuern von Reichen bezahlt.
Na klar. Das ist ja immer so dieser Versuch. Man glaubt ja, wenn es denen da oben gut geht, dann tröpfelt auch ein bisschen was an uns herunter. Das ist ja dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt. Also man muss sich das so vorstellen wie so Champagnergläser quasi oder Sektgläser, die so wie auf einer Pyramide aufgestapelt sind. Und man glaubt halt, wenn man ganz oben einfüllt, dann schwappt das ja irgendwann über und dann geht das auf die unteren Etagen. Das Problem ist aber, dass irgendwie die da oben ein ziemlich großes Glas haben und irgendwie gar nichts überschwappen will. Oder jedenfalls nicht so viel, wie man das immer sich so vorstellt. Und deshalb ist dieser Trickle-Down-Effekt eigentlich eine große Lüge.
Ja klar, zumal die da oben eben auch denken, sie haben ja hart für ihr Geld gearbeitet oder für ihren Champagner in dem Fall.
Genau, ganz genau. Und deshalb kann man echt nur sagen, dass diese Aktienrente eher eine Symbolpolitik ist, auch von dem eigentlichen Problem ablenkt. Sie bringt nichts, sie richtet aber einen großen Schaden an.
Genau, und Lindner kann sich als Macher darstellen.
Strohfeuer.
Und wo wir gerade schon bei Menschen mit einem leichten Schatten waren, es gibt ja jetzt dieses Schattenkabinett. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Ich habe wirklich Schmerzen gehabt, als ich das gelesen habe, weil dabei ja auch noch so eine schöne Fotokollage war. Schattenkabinett der CDU, müssen wir noch dazu sagen.
Ja, genau.
Genau, und da waren dann die entsprechenden Experten, die man in die Ministerien einsetzen möchte, falls die Ampel aufgelöst wird. Also da muss man natürlich auch wieder rumsticheln. Ne? Die Ampel macht ja so schlechte Arbeit, dann muss es auf jeden Fall wieder Zwischenwahlen geben. Und die Union regelt das. Mhm. Die Ministerien und wird das Chaos endlich auflösen.
Ja, vor allen Dingen, ich fand das so lustig. Also für mich war es ja eher ein Gruselkabinett, weil ich unter anderem Jens Spahn dann da auf der Liste war. Für Wirtschaft, oder Klimaschutz. Ich habe gedacht, ja. Alter, geh bitte aus der Politik raus. Du hast so viel historisch noch ewig dauernden Schaden angerichtet im Gesundheitswesen, Milliarden rausgehauen und ausgerechnet dir soll man jetzt die Wirtschaft überlassen, der noch nie in seinem Leben irgendwas gewirtschaftet hat, geschweige denn irgendwie mal Minister in dem Bereich war. Das kann man ja zum Beispiel von Habeck immerhin sagen, das war er ja in Schleswig-Holstein. Ne? Also da war er zumindest auch für das Thema Klima zuständig und so weiter. Mhm. Also
gut, bei Spahn ist das ja so, der hat sich ja kaum, dass die CDU in der Opposition war, als Wirtschaftsexperte und Energieexperte vor allem aufgespielt. Ne? Also der hat sich ja, ja schon als Energieexperte der Union zitieren lassen. Ich meine, der kommt ja aus dem Bankwesen.
Also ja, aber es ist ja ein Moment, wir müssen mal ganz gut sagen, er kommt nicht aus dem Bankwesen, er hat einfach nur eine Banklehre. Ne? Also der ist jetzt ja kein jahrelanger Banker gewesen, der jetzt dann irgendwann mal, das ist ein klassischer Parteisoldat. Der hat halt relativ viel Netzwerke in der CDU und das ermöglicht ihm halt, dass er da oben machen kann, was er will.
Ja,
und
ja aber das, was er da gemacht hat im Gesundheitsministerium, ich glaube, viele hätten das eigentlich nicht überstanden. Also die wären erstmal irgendwie in die zweite Reihe geschoben worden und da wäre er anders nachgerückt. Aber allein dieses Schattenkabinett, auch die anderen Namen, die da auftauchen, zeigt mir, die Union von wegen Erneuerung der Union, ne, was sie ja machen wollten in der Opposition, hat nicht stattgefunden. Das sind die gleichen Knalltüten, ja, die da den ganzen Karren in den Dreck geschafft haben. Also es ist unfassbar. Und ich glaube, wenn Jens Spahn da ins Wirtschaftsministerium kommt, ich glaube, Habeck hatte doch Wirtschaft und Klima erweitert. Ne? Klima hatte doch vorher gar nicht in dem Namen stattgefunden. Und Spahn wird es wieder streichen wahrscheinlich oder so. Also
ich habe mich ja gewundert, dass Andi Scheuer nicht auch da irgendwo auftaucht. Weil, ja. Aber gehen wir mal die anderen Namen weiter durch. Alexander Dobrindt, auch so eine printe. Ja, also ich denke, Leute, woher buddelt oder wo buddelt ihr solche Mumien noch wieder aus? Genauso auch wie Frau Klöckner, ne? Nestle Klöckner.
Ja, die ja auch den einen oder anderen Lobby-Skandal hatte in ihrer Karriere, ne?
Ja.
Als sie fürs Landwirtschaftsministerium zuständig war.
Genau, hat so unter anderem für Nestle geworben und so weiter. Also da ist mittlerweile so viel Schmerzbefreitheit, dass ich so im Stillen denke, wie können die tatsächlich glauben? Also deshalb, also es gibt ja zwei Erzählungen, warum das eventuell dazu durchgestochen wurde. Erstens, die CDU hat es gemacht, um so ein bisschen zu sagen, hey, wir sind bereit, wir können übernehmen. Oder die SPD hat es gemacht, weil mit der Gruselliste ist eigentlich jeder bereit zu sagen, hey, Ampel, habt alle Freiheiten dieser Welt, macht mal. Ne? Wenn das die Alternative ist, dann bleiben wir bei euch. Ja. Und nicht zu vergessen auch Doro Bär.
Ja, Doro Bär, die in Amerika mit den Hardlinern gekuschelt hat. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Und die auch, ich meine, heute ist Weltfrauentag, ich darf nicht ausfällig werden, aber die, sag ich
ja,
mal...
Ja, sonst ja immer.
Ja, nein, aber die an so vielen Stellen jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt bewiesen hat, dass sie die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.
Hat ja nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Aber so Doro Bär, die echt immer sagt, sie steht für Frauenrechte ein im Grunde, ne? Also die sich ja so ein bisschen für Frauenpolitik interessiert und dann gleichzeitig eben mit diesen Hardlinern in den USA, die für ganz strikte Regeln zum Thema Schwangerschaftsabbruch sind, nämlich, dass der nicht existiert, genau. Zum Beispiel.
Das meinte ich ja, als ich auf ihr Geschlecht angespielt habe. Die ist ja in vielerlei Hinsicht so widersinnig, ja. Also eigentlich müsste man ja glauben, sie steht auch irgendwie für Frauenrechte ein, aber irgendwie macht es ja dann auch wieder nicht, weil, wie gesagt, wer mit den Ultrarechten kuschelt, der will eigentlich das Heimchen zurück an den Herd.
Genau. Und ansonsten weiß man eigentlich gar nicht genau, wofür Doro Bär jetzt stehen soll, oder?
Nö, ja, das sowieso nicht. Aber die muss versorgt werden. Ich glaube, die tänzt ja auch immer schön auf ihren CSU-Veranstaltungen darum. Macht auch immer ein ganz hübsches, adrettes Auftreten. Ne? Mhm. Und man sieht sie auch ständig mit Klöckner irgendwie auf irgendwelchen Empfängen oder Bällen. Und ja, und das reicht ja in der CSU. Ne? Also wer unter Markus Söder irgendwie was werden will, der muss sich halt ein bisschen an der Oberfläche bewegen.
Also das ist, also genau, die Liste geht noch weiter mit dem Schattenkabinett. Kann man sich gerne mal ergoogeln und angucken. Es ist auf jeden Fall, ich hoffe jedem klar, dass es absolut keine Lösung ist und dass die Union, was die Erneuerung angeht, einfach geschlampt hat jetzt, schon seit Jahren.
Ja, natürlich. Und sie hat es eben nicht geschafft, in der Opposition sich mal zu regenerieren. Die glauben ja immer noch an die alten Kräfte und an ihre uralten Kräfte quasi. Schön finde ich ja übrigens auch, dass, also die kämen ja dann quasi als Eingreiftruppe in die Regierung mit der SPD. Mhm. Und ein Herr Merz würde dann weiterhin Fraktionsvorsitzender bleiben, damit er quasi, ja, aus der Fraktion heraus dann nochmal die Regierung auch angreifen kann. Auch ein bisschen schizophren.
Ja, von wegen, dass er Beinfreiheit hätte, auch für seinen Wahlkampf. Womit man natürlich sagen will, ja, ist er Kanzlerkandidat. Dann offensichtlich der CDU, aber niemand will den Herrn Merz wählen, glaube ich. Also,
ja, vor allem, du musst dir mal überlegen, wenn er jetzt nicht in der Regierung ist, wer ist dann da der Vizekanzler? Womöglich Jens Spahn? Denn einer von der quasi Koalitionspartei wird ja dann auch Vizekanzler. Ne? Das ist ja bislang, ist das ja Habeck und Lindner. Ja, wer ist es dann für die CDU? Also ich möchte mir das gar nicht ausmalen, dass Jens Spahn Vizekanzler wird. Also ganz ehrlich, dann machen wir uns hier als Land echt zum Horst.
Und wo ist eigentlich Hendrik Wüst?
Na, genau, so dieser Konfirmant, ja, also der mit seinen immer sehr schick und sehr adrett, wie viele Frauen ich kenne, die sagen, ach, der sieht doch hübsch aus und so. Da denke ich so, ja, aber ihr müsst doch mal zuhören, was der sagt, ja. Ja, aber der ist doch ganz adrett und hat immer ganz tolle Anzüge an.
Naja, guck dir mal die anderen CDU-Politiker an, vielleicht so im Vergleich gesehen. Hm?
Ja, aber es kann doch nicht heißen, je dunkler der Himmel, desto heller der Stern.
Doch, bei der CDU heißt es das, guck dir das Schattenkabinett an.
Also, ja gut, das ist ja dunkel, das stimmt, ja.
Ja.
Nein, aber jedenfalls mit Hendrik Wüst käme ja auch im Prinzip, sag ich mal, der Wolf im Schafspelz in die ganze Nummer. Mhm. Auch er würde einen Jens Spahn mit sich ziehen. Auch er würde eine CDU bedienen, die auch genau diese rechten Dinge gerade sagt, wie sie sie sagt. Das ist ja quasi das Gefährliche an Hendrik Wüst. Der wirkt so ein bisschen wie so ein Biedermann, aber der liefert genau die gleiche Nummer ab. Also was der über Migration sagt und so weiter, ist genau das Gleiche. Und ich kenne das aus NRW, wie ja, teilweise schlimm da vor Ort die CDU über das Thema Migration auch Politik macht. Das ist ekelhaft.
Ja, aber er hat schon mal einen Kinderwagen geschoben.
Das stimmt. Und in jedem Statement sagt er irgendwie die armen Kinder oder jetzt neulich bei Maischberger hat er auch irgendwie gesagt, ja, dann hatte die AfD auch irgendwas gesagt mit den behinderten Kindern und unseren Kindern und wollte irgendwie sagen, dass die ja ein anderes Menschenbild haben und so. Hat er also auch noch Behinderung dann entsprechend instrumentalisiert für seine Zwecke. Also ja. ist schon ekelhaft.
Ja, und gleichzeitig clever, weil guck mal, er macht dann dieses Symbolbild, weil du sagst, man muss ihm zuhören, was er sagt, macht halt keiner. Nee, hört doch keiner drauf, ne? Aber er hat dieses Bild mit dem Kinderwagen super erfolgreich platziert, weil dann alle sagen, oh, endlich ein Mann, der sich auch um sein Kind kümmert.
Ja, ja, beziehungsweise man muss ja auch sagen, jemand, der Ministerpräsident ist, der wird eigentlich wirklich nur zu Fotozwecken diesen Kinderwagen schieben. Der hat gar keine Zeit, einen Kinderwagen zu schieben.
Sagst du jetzt so, der bringt sein Kind immer zu Bett.
Genau, natürlich. Genau, der fährt immer nach Hause und genau. Also das finde ich halt so schlimm, wenn dann solche Dinge so instrumentalisiert werden. Das erinnert mich so ein bisschen an Politiker, die sich auch immer einen Hund zulegen im Wahlkampf, ne? Der dann aber nach dem Wahlkampf auch wieder woanders hingeht, weil das ja dann so schön für die ganzen Wahlkampfbilder ist.
Nur Monster, also ernsthaft.
Ja, ich sag dir. Aber jedenfalls, ja. Schattengestalten der CDU, wir sollten alles daran tun, sie nicht ins Licht zu bringen.
Feuerfrei.
So, sag mal, Marc, ich habe jetzt auf LinkedIn was gelesen, dass du dazu aufgerufen hast, dass wir endlich mal demokratische Schlägertrupps brauchen, die wir einsetzen können, um gewisse Gruppen vom Gegenteil zu überzeugen.
Ja, also das ist wieder so ein Beispiel, wie mittlerweile Debattenkultur oder generell auch Aufregungskultur so funktioniert. Ich habe tatsächlich, glaube ich, geschrieben, ein paar schlagkräftige Spezialtrupps, ne, meinte das aber bezogen auf demokratische Prozesse, die wir halt an vielen Stellen beschleunigen müssen oder zumindest auch für unsere Zwecke beeinflussen müssen und meinte eben nicht die Gewaltnummer. Aber in der Tat, und das finde ich so bemerkenswert, wie dann Leute, egal was man vorschlägt, egal wie konstruktiv das ist, dann sofort einem das so drehen, dass sie dann automatisch in so eine Framing-Debatte kommen wie, ach guck mal, der hat ja Trupp gesagt und die Truppe ist ja Militär und der kann ja nur entsprechend böse meinen.
Das finde ich momentan aber auch anstrengend. Also man hat ja damit gerechnet, dass jetzt, wo diese ganzen Demos gegen rechts sind, dass die AfD wahrscheinlich viel mehr Fake-Accounts, Bots, aber auch reale Accounts aktiviert, die dann losgehen und sich wieder in die Debatte reinwerfen. Und gefühlt ist das aber jetzt inzwischen übergeschwappt auf uns alle, weil wir alle jetzt so eine dünne Haut haben und uns von allem getriggert fühlen, aus allem eine Diskussion machen. Und in deinem Fall, wo du ja auch, kommen wir gleich drauf, was wirklich Vernünftiges vorgeschlagen hast, lenkt das dann total vom Thema ab, ne? Und wir kommen schon wieder nicht ins Doing, weil wir drüber diskutieren müssen. Spezialtrupp, sollte man das jetzt sagen?
Ja, genau. Das ist so eine ganz komische Art der Sprachpolizei, die da so entsteht. Aber um den Fall mal zu klären, es ist ja in der Tat so, dass viele, die jetzt gerade demonstrieren, die sagen, ja Moment, was können wir denn noch machen außer demonstrieren? Da muss es doch noch was geben. Und ja klar, wählen ist auch irgendwie spannend, aber gibt es ja nicht noch Ansätze, die wir auch unterstützen können? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde mir auch solche, ne, schlagkräftigen Spezialtrupps wünschen, die neben der breiten Masse der Demonstrierenden auch gucken, dass wir diese demokratischen Dinge halt für uns noch so mehr beeinflussen können. Und da habe ich dann die Initiative Brand New Bundestag präsentiert. Das ist eine parteiübergreifende und unabhängige Organisation, die ganz speziell progressive Kräfte in die Politik bringen will. Also progressiv im Sinne von, die wollen was nach vorne, die wollen was konstruktiv und so weiter. Und die werden auch, so wie ich das verstanden habe, im Vorfeld gecastet. Also es wird auch nicht jeder natürlich da in das Programm mit aufgenommen. Aber wenn du dann da bist, darfst du quasi auf deren Ressourcen zurückgreifen, kannst entsprechend da deine Unterstützer auch rekrutieren und hast dann damit eher Chancen, sag ich mal, weil du professioneller auch arbeiten kannst, da entsprechend dann zum Beispiel in einen Landtag oder in einen Bundestag zu kommen. Die haben das auch schon geschafft. Also sie sind jetzt schon seit 4 Jahren am Markt quasi und ein paar, ich glaube so 7 oder 8 Abgeordnete haben sie auch schon in Parlamente gebracht entsprechend. Also sprich, das ist jetzt nicht einfach nur eine spinnerte Idee, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und unabhängig davon, das ist ja auch eigentlich ein nächster Schritt in Sachen Professionalisierung von Wahlkampf. Ja? Und in meinen Augen, also in Amerika geschieht das an jeder Ecke so. Das ist also völlig normal, dass da Wahlkampf wesentlich professioneller geschieht, auch mit Agenturen im Hintergrund, auch mit viel, viel Geld, dass gewisse Leute eben dann hochkommen und gewisse Leute nicht. Hier, wie gesagt, kriegt das jetzt so langsam Flügel, so eine Idee, am Beispiel eben vom Brand New Bundestag. Und daraus jetzt so eine Nummer zu machen, er hat ja was von Schlagtrupps, von Spezialtrupps genannt.
Schlägertrupps, aber demokratisch gewählt.
Genau, eben genau. Ja, die sollen halt mit schlagenden Argumenten kommen und dann, ne? Aber ich finde das ja so bemerkenswert, dass wenn das Leute dann mir so vorwerfen, dann denke ich ja immer, also dadurch, dass du mir das jetzt vorwirfst, zeigt mir das, dass du so gedacht hast, dass du überhaupt so eine Denke hast. Und meistens verraten diese Menschen ja sehr viel mehr über sich, als sie mir irgendwie damit einen mitgeben.
Ja, also ich habe das ja gesehen und habe im ersten Moment auch gedacht, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, dass die das sagen, aber ich wusste, wo die Triggerpunkte sind, fand sie aber lächerlich. Und es war eigentlich nur, weil du das in Zusammenhang mit den Demos gebracht hast und dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen müssen. Ich glaube, deswegen haben die das irgendwie verknüpft dann mit Spezialtrupps, die schlagkräftig sein müssen und sowas. Ja. Also es war eigentlich gar nicht das Wort an sich, dass, wenn es da allein gestanden hätte, wäre kein Problem gewesen. Aber der Kontext hat es irgendwie dann dazu gebracht, dass die da was reininterpretiert haben. Waren ja auch nicht alle, ne? Viele haben dir ja recht gegeben.
Es war ja auch die deutliche Minderheit, wie es ja so oft ist, ne? Man redet immer dann über ausgerechnet den einen negativen Kommentar und die vielen anderen kriegt man gar nicht mit. Aber ich fand es halt so bemerkenswert, beispielhaft eben, wie man im Prinzip auf plötzlich Definitionen rumreitet und dadurch ein ganz anderes Framing halt hinkriegt. Ne? Schon beängstigend.
Ja, und ich finde es aber deswegen so frustrierend, weil jetzt haben wir schon monatelang diese Demos. Mega, mega, dass immer noch Leute da hingehen, immer noch zu Zehntausenden, ne? Großartig. Aber in der Tat, was kommt denn jetzt danach? Ne? Es ist eigentlich wie beim Weltfrauentag heute. Wir sagen die ganze Zeit, was gemacht werden muss und sind dagegen oder dafür. Aber was für eine Tat kommt denn dann dabei raus? Also was machen wir denn jetzt mit dieser Info, die wir da haben? Und deswegen würde ich mir echt wünschen, dass wir mal weniger wieder auf Definitionen rumreiten und vielmehr über Vorschläge wie deiner, der ja dann da mitgeschwungen ist, und mal drüber reden und gucken, wie kriegen wir es umgesetzt.
Ja, vor allem viel, viel konkreter ins Tun kommen, denn das finde ich halt auch so schön. Sie sind ja jetzt wirklich auch im Anspruch auch sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert und haben vor allen Dingen auch keine Illusion, dass das, was sie da tun, oder dass das, was generell jetzt aktuell in Deutschland getan wird, dass das reicht. Ne? Also, denn das, was sie tun, ist zumindest eine Professionalisierung all dessen. Und die Demokratie zerstören wollen, die machen das ja auch nicht mal so eben nebenbei, sondern die machen das auch ziemlich hauptberuflich, Stichwort AfD. Und da können wir nicht einfach glauben, dass wir, wenn wir sonntags mal schön auf den Altstadtmarkt gehen und uns da entsprechend mit Plakaten begegnen, dass das reicht.
Genau. Also nicht falsch verstehen, weiter auf Demos gehen, aber es ist nicht genug.
Genau. Also auf Demos gehen ist absolut richtig und nötig, weil es auch vor allen Dingen vielen erstmal ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt und dann auch, glaube ich, wirklich nachhaltig beeindruckt. Das glaube ich schon. Aber zusätzlich dazu muss es irgendwie auch dann letztendlich diese mobilen Eingreifstrupps geben, quasi, die dann auch mit den Mitteln der Demokratie auch die Demokratie verteilen.
Brandgefährlich.
Ich finde das ja so bemerkenswert, dass wir inzwischen alle zu Militärexperten geworden sind. Und ich kannte offen gesagt als bekennender Zivildienstleistender bis dato auch nicht die Waffe Taurus. Seit dem Ukraine-Krieg weiß ich, dass auch Deutschland den Taurus hat. Ich stelle jetzt auch fest, dass im Zuge dieses Einsatzes, also diese Maschine muss ja wohl, oder diese Waffe muss ja wohl eine Höllenwaffe sein. Jedenfalls kann die sehr, in Anführungszeichen, intelligent schießen wohl und teilweise mehrere Etagen erstmal durchballern, bevor sie dann explodiert. Alles, wie gesagt, Dinge, die ich eigentlich nie wissen wollte, aber leider jetzt irgendwie wissen muss. Und in dem Zuge gab es jetzt ja einen Abhörskandal. Hältst du das für Zufall, dass der jetzt so passiert ist?
Das Abhören an sich oder die Publikation des Skandals? Nein, ich finde es ehrlich gesagt absolut frustrierend, mir anzugucken, wie die Deutschen schon wieder über dieses Stöckchen drüber springen, was der Putin uns da hinhält. Also der Puppen-Putin im Grunde, ne? Weil der uns ja wie ein Puppenspieler eben lenkt. Weil jetzt gerade Tod von Nawalny, Beisetzung in Russland auch tatsächlich Demonstrationen, ne? Wo man sagen muss, Wahnsinn, dass die sich da auf die Straße trauen und teilweise ja sogar gerufen, die Ukrainer sind unsere Freunde und sowas, ne? Ja, ja. Also wirklich bewegend. Und dann auf einmal kommt dieser Abhörskandal. Mann, das passt aber toll. Und auf einmal reden wir nur noch darüber. Ja. Und alle Augen sind wieder nur auf den Kanzler Scholz gerichtet und eben auf die Bundeswehr. Und was läuft da schief? Und sind wir angreifbar? Und jetzt hat Deutschland sich doch blamiert. Und ja, wir blamieren uns eigentlich nur, weil wir nur noch darüber sprechen.
Wir erleben mit diesem kleinen Beispiel aber leider auch, wie wichtig inzwischen Desinformationskampagnen sind. Also, dass wir da auch in einer Art Krieg sind, weil am Ende des Tages werden wir damit uns gegenseitig noch an die Gurgel gehen, weil nämlich keiner mehr dem anderen irgendwann traut und wir auch ja einfach keine Möglichkeit mehr haben, das irgendwie noch zu Fakten checken. Und klar, gerade Spionage und so, das ist ja, ne, alte James-Bond-Weisheit schon, das ist ja sexy as fuck. Ne? Da kann man viele Mythen drum dichten und auch sowas jetzt hier, ne, dass man mal eben abgehört wurde und das ja angeblich durch ein Handy, was irgendwo in Singapur war, also der da mit dran teilnahm an dieser Diskussion, hatte halt ein einfaches Handy wohl genommen. Sprich, es war ein menschlicher Fehler, aber wie es halt so oft ist. Ne? Und diese ganzen Viren und Beobachtungen, die da so eingeschleust werden in solche Netze, das wird uns noch die nächste Zeit jetzt richtig die Stimmung verhageln, inklusive auch der Wahlkämpfe natürlich.
Ja klar, und man weiß ja auch nicht mehr, welchen Infos man trauen kann. Also ich meine, war es wirklich so, dass es ein einfaches Handy war und es war einfach ein naiver Fehler? Oder wurde vielleicht doch ein anderes System geknackt und das will man einfach in der Öffentlichkeit nicht zugeben? Kann ja auch sein, ne?
Genau.
Also, und wenn es ein naiver Fehler war oder wenn das System geknackt wurde, beides schlimm, sind beides Sachen, wo man drauf gucken muss. Und bei naiven Fehler denke ich mir auch, Leute, wie lange geht dieser Krieg jetzt schon? Ihr müsst mal sensibel werden. Aber trotzdem, wir reden nur noch darüber. Und dass die Russen das in diesem Moment veröffentlichen, das ist kein Zufall. Die sind sowas von cleverer als wir bei solchen Sachen.
Naja, weil die halt auch schon seit vielen Jahren da Übung drin haben. Und
ihre Medien lenken. Bei genau, uns die Medien ja jetzt von selbst, dass sie sich auf dieses Thema stürzen.
Genau, die wissen, wie es geht mit Desinformation, die wissen, wie es geht mit Manipulation. Und in der Tat, es geht immer um Erzählungen. Ne? Wer hat die Erzählungshoheit? Und das Schlimme ist ja, jede Regierung, sei es jetzt, was weiß ich, CDU oder SPD oder wer auch immer an der Macht wäre, die würden ja alle in diese Falle tappen. Weil am Ende kriegst du ja keine soliden, sauberen Informationen mehr. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Grundvertrauen, was wir brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren, ob wir uns das so leicht aus der Hand nehmen lassen sollen. Aber es gibt halt genug Kräfte, Stichwort AfD auch wieder, Stichwort Fake News, die natürlich wunderbar davon leben. Und ich habe neulich noch gelesen, dass wir am Ende der Aufklärung seien. Also die Aufklärung ja irgendwann mal als Epoche begonnen. Und jetzt befinden wir uns, wenn vor allen Dingen auch Herr Trump bald wieder Präsident werden sollte, der das ja eben auch perfektioniert hat mit Fake News, dann haben wir eigentlich also das Zeitalter, in dem wir Verstand und Argumentation und so weiter nutzen, überlebt.
Ja, und wir glauben die ganze Zeit, die Bedrohungen sind Deepfakes. Ne? Oh, die große Technologie, die uns ja da in der Nase rumführt. Wir brauchen gar keine Deepfakes. Es reicht ein einfacher Satz, den jeder Mensch von selbst formulieren kann. Und schon hast du Fake News.
Ja, oder ein ganz einfaches Beispiel. Ich erinnere mich noch, wie ich seinerzeit mal in einer Datenschutzschulung war. Und dann hatte der Mensch auch erzählt, also mitunter die größten Probleme machen immer noch die Menschen, die solche Sachen bedienen müssen. Also du kannst noch so viele Firewalls und so weiter bauen. Da kommt jemand in ein Büro, Sekretariat oder so, bringt der Sekretärin ein paar Blumen und sagt, ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken. Dann haben wir das so toll gemacht. Und dann sagt die, okay, dann hole ich mal eben schnell eine Vase, dann geht es irgendwie zwei Zimmer weiter. Und in der Zeit lädt der quasi per USB-Stick dann so ein Virus ins System, da kannst du noch so viele Firewalls von außen machen. Wenn du drin bist und mit solchen Tricks arbeitest, hat man ja auch vor ein paar Jahren, war das ja auch so die Diskussion, ob das über diesen Weg auch dann in den Bundestag ging. Da gab es ja auch damals so einen Abhörskandal. Und immer wieder passiert sowas. Ne? Und man denkt sich immer, wie bescheuert eigentlich. Aber in dem Moment, ja, ist das vielleicht eine absolut menschliche Reaktion.
Ja, und das Problem ist eben weiterhin, wir denken immer nur an die Technik und nie an die Menschen, die die bedienen müssen.
Ohne Rauch kein Feuer.
Ladies and Gentlemen, in der einen Ecke 77 Jahre alt Trump und in der anderen Ecke 81 Jahre alt Lebendgewicht, ich weiß gar nicht, er sieht mir immer sehr dünn aus, der beiden. Mhm. Aber zumindest die beiden werden es jetzt dann sein, die in den US-Wahlkampf ziehen. Und ich sag mal, man hätte es ja ahnen können, An dieser Stelle schöne Grüße an Nikki Haley, die ja wirklich sich tapfer geschlagen hat. Und ich dachte auch immer so, die macht das, weil sie irgendwie noch eine, die hat irgendwie noch ein Ass im Ärmel. Ja, ich dachte irgendwie, da kommt noch was, aber naja.
Ja, aber die hat sich ja jetzt zurückgezogen aus dem Wahlkampf. Das heißt, wir haben das Duell der Rentner.
Ja.
Was auch sehr spannend ist, also wie wir eben schon gesagt haben, diese Wahlkämpfe werden ja unheimlich aufgepumpt von Marketingmaschinen, ne? Und Trump hat immer weniger Lieder, die er auf seine Playlist setzen kann, weil die Künstler ihm das alle verbieten.
Ja, ja, wenn das mal das einzige Problem wäre. Also ich meine, er hat ja an vielen Stellen leider Gottes Fake News komplett neu definiert. Für ihn ist ja nichts mehr heilig. Er hat ja auch bis heute seine verlorene Wahl nie wirklich anerkannt. Also das ist ja das Grundprinzip von Demokratie, dass du auch erkennst, ne, das ist jetzt hier im Rahmen dessen, was möglich war, nicht gelungen. Das sieht er ja alles nicht. Und ich glaube, dass er einfach jetzt komplett entfesselt ist, weil er jetzt ja auch die Republikaner wieder hinter sich hat. Obwohl, da gibt es eben auch schon kritische Stimmen, die sagen, er hat sie eben nicht alle hinter sich. Und gerade die republikanischen Wähler in den Swing States, also die dann immer so, mal so wählen, da könnte Biden angreifen. Und das ist ja auch die Sache, die quasi jetzt auch so Kommentatoren beschreiben, Biden ist gar nicht so aussichtslos, wie es gemeinhin scheint.
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, also wir dachten die ganze Zeit, Trump wäre aussichtslos unterwegs, aber das ist er eben überhaupt nicht. Obwohl er verurteilter Sexualstraftäter ist, obwohl er so viele Anklagen vorliegen hat, die ihn 700 Jahre in den Knast bringen könnten. Muss man sich ja auch mal vorstellen. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, nein, ist super, weil ist ja auch alles eine große Desinformationskampagne der Linken. Ne? Ja, Stichwort Fake News eben. Ja, und Trump kann vor Kraft kaum gehen, weil der hat sowas jetzt schon überlebt. Ne? Also Sturm aufs Kapitol überlebt, die ganzen Anklagen. Und trotzdem hat er so viel Power.
Es gab doch mal diesen schönen Satz, den er, glaube ich, in seiner Präsidentschaft gesagt hat oder im Wahlkampf irgendwie, er könne einen Menschen auf der Fifth Avenue in New York erschießen und er wäre trotzdem weiterhin Präsident. Und ich glaube, das ist tatsächlich inzwischen, also wir befinden uns kurz davor, dass er diesen Status erreicht. Und irgendwie ist das kein guter Zustand, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass Amerika meistens immer so 5 bis 10 Jahre im Voraus ist, was so gesellschaftliche Entwicklungen angeht und wir das dann so in einer gewissen Zeitverzögerung dann übernehmen. Ne? Und mit das, was wir da gerade hier so an Wahlkampf erleben, wo wir auch jetzt schon Fakes haben, wo wir auch schon KI mittlerweile im Einsatz haben. Also das 2025, wenn wir unsere Bundestagswahl haben, wird das lustig in Anführungszeichen.
Und das, wo wir jetzt schon alle so dünnhäutig unterwegs sind. Also das wird echt spannend werden. Nein, aber das fürchte ich eben auch. Der kann sich eben alles rausnehmen. Das hat er gezeigt. Das, was andere sich nicht getraut haben, hat er einfach gemacht. Darin nehmen sich eventuell jetzt andere auch ein Beispiel.
Es gibt doch diesen Javier Milei, der doch da in Argentinien Präsident ist und dieser Anarcho-Liberale, ne, der ja alles kurz und klein haut, der jetzt auch innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, dass irgendwie die Inflation explodiert und komisch, ne, weil er ist ja halt auch so, wie er ist. Und der hat ja neulich tatsächlich irgendwie Trump getroffen und dass der nämlich bald auf die Knie gesunken ist und gesagt hat, oh, mein großer Held, mein großes Vorbild. Mhm. Trump ist für viele tatsächlich eine Art Idol in Sachen wirklich Abbruch und Anarchie. Und auch so
Männlichkeit auch, glaube ich, weißt du?
Klar, klar, eine absolut hinterweltliche Männlichkeit. Und das verleitet mich ja einmal mehr dazu zu sagen, dass wir in nächster Zeit, glaube ich, mit diesem Typ Mann mehr noch zu tun bekommen werden, sodass ich glaube, dass Feminismus ja erstmal wieder gerade eine Pause einlegt.
Ja, also ich meine, Feminismus bewegt sich sowieso in Wellen. Ne? Das ist ja immer so. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Welle wir sind, ob in der 4. oder 5. oder was. Also das ist ganz normal. Wir gehen dann immer wieder ein paar Schritte zurück und das ist das Frustrierende, bevor dann wieder die nächste Welle kommt und ja, das ist gut möglich, dass in meiner Lebenszeit wir da einfach Gleichberechtigung nicht wirklich näher kommen. Also das hindert mich trotzdem nicht daran, mich regelmäßig über diese Typen aufzuregen und denen gerne immer wieder den Mittelfinger zu zeigen.
Das stimmt und das machst du immer ziemlich perfekt. Vor allem, ich mag auch immer sehr deine Antworten auf LinkedIn oder auf Instagram zu solchen Vögeln. Denn die schaffen es ja auch inzwischen, diese Kanäle perfekt für sich zu gewinnen. Ne? Hatten wir auch schon öfter mal darüber gesprochen. Über diese ganzen toxischen Männlichkeitsprediger, die dann auch irgendwie glauben, sie hätten den Stein der Weisen gefunden und sie wüssten, wie Männer zu funktionieren haben und so weiter.
Und Frauen.
Ja, und Frauen sowieso, klar. Ne? Und das ist schon beängstigend. Und ich glaube natürlich, dass wir jetzt mit dem amerikanischen Wahlkampf natürlich auch vor der Frage stehen, wie wollen das eigentlich diese beiden hochbetagten Menschen überhaupt noch schaffen. Also ich sag mal so, Wahlkampf ist ja per se eine ziemlich harte Geschichte. Du musst ständig irgendwo Auftritte machen, ständig irgendwie Reden halten. Beide vergessen inzwischen sehr viel.
Trump hat vergessen, dass Biden gerade an der Macht ist. Er dachte ja, das ist Obama.
Ganz genau. Und und das Schlimme ist halt auch, es wird ja vielleicht irgendwann dann auch ein Rededuell im Fernsehen geben. Ich weiß gar nicht, ob man sich das angucken möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass Biden relativ selten Interviews gibt. Ich glaube nur 4 bislang in seiner Präsidentschaft so richtig, weil aber auch die Berater sagen, mach's lieber nicht, weil wenn du einen Aussetzer hast, das wird dir wieder ewig nachgehalten. Aber spätestens im Wahlkampf muss er ein bisschen nach außen treten. Trump wird es auf jeden Fall tun. Und dem ist das das ist ja auch so lustig. Selbst wenn er dann plötzlich Barack Obama statt Biden sagt, sagt er, ja, das war alles Absicht.
Ja, klar, weil er ist ja unfehlbar. Ne? Aber das Schlimme ist auch, man merkt doch bei Trump immer, dass er in Interviews da sitzt und er ist null vorbereitet. Ne? Da hat er auch keine Ahnung, worüber die eigentlich da reden. Aber der schafft es trotzdem zu antworten. Und so, dass halt seine Anhänger sagen, ja, der sagt endlich mal, wie es ist. Ne? Genau. Weil du eben auch ein Publikum hast, was vielleicht nicht die größte, also die meiste Ahnung hat von diesen ganzen Sachen. Und da kommt es natürlich wieder auf den Moderator an, der das gut moderiert und eben dann dazwischen gehen kann, ne? Und im schlimmsten Fall, aber im besten Fall Trump bloßstellt. Ich denke da auch an das TV-Duell mit Höcke im April. Ja. Also, was dieser Thüringer CDU-Typ sich einbildet, dass er da den Höcke inhaltlich stellen kann, woran Höcke überhaupt nicht interessiert ist, kommt noch oben drauf, dass ich glaube, also es soll ja bei Welt stattfinden, ne? Und welcher Weltmoderator wird das denn dann moderieren? Also kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
Ja, und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass Höcke nicht schon mindestens 1000 Mal versucht wurde, inhaltlich zu stellen und es hat einfach nicht geklappt.
Ja, weil der Inhalt nicht interessiert.
Genau, weil sie eben Populisten sind, fertig. Und genauso auch ein Trump. Wenn du mit einem Trump ein Rededuell, ein Fernsehduell machst, das kannst du dir auch schenken. Der wird einfach seine Hasstiraden loswerden, sein PR-Team wird daraus kleine Snippets schneiden und dann geht das ins Netz. So,
fertig. Genau, also ja, auf der einen Seite gibst du denen eine Bühne, dass die halt ihre Fake News verbreiten und auf der anderen Seite, wenn du da zu hart reingrätschst, dann heißt es wieder, der hatte ja gar keine Chance, der wurde nicht so behandelt wie der andere.
Genau, und deshalb Herr Vogt von der CDU, der hat jetzt schon verloren. Und das Schlimme ist halt, ich weiß gar nicht, ob das die CDU mitkriegt. Ich meine, früher brauchte man noch einen Rezo, um die CDU zu zerstören, ja, vor Wahlen. Mittlerweile übernehmen das die CDU-Leute höchst selbst, ja, weil das, was da gerade passiert, ist ein gefundenes Fressen für die AfD und die CDU macht sich da zum Hampelmann.
Noch ein Eisen im Feuer.
Wir waren ja vor kurzer Zeit, hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, in Bützow.
Genau, Bützow, ein Ort ungefähr 20 Zugminuten von Rostock entfernt, mitten im tiefsten MacPom. Und ein Ort, der, ich fand, also extrem charmante Menschen hat, vor allen Dingen auch, also sah auch richtig schön aus, muss ich sagen. Lag aber auch daran, dass 2015 da ein Tornado durchgezogen ist, waschechter Tornado, der da ziemlich viel verwüstet hat. Und jetzt entsprechend musste dann alles aufgebaut werden. Also es sah sehr schick alles aus. Inklusive des Platzes, wo wir da uns trafen, zu einer kleinen Demo. Die war auch toll, fand ich jedenfalls.
Auf jeden Fall. Es war wirklich nett. Wir sind nett aufgenommen worden. Es gab tatsächlich Leute, die uns im Aufruf auch gefolgt sind und auch dahin gefahren sind, um zu demonstrieren. Also das war sehr herzerwärmend.
Das stimmt, das stimmt. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Frau kennengelernt, die Lehrerin war, viele, viele Jahre. Und die vor allen Dingen, und das fand ich nämlich auch bemerkenswert, es gab ja bei dieser Demo, also ein Hauptteil von Menschen und ganz am Rand gab es plötzlich so, ich sag mal, 10, 15 Leute, die so schwarz gekleidet waren. Der Anführer hatte dann plötzlich auch eine Krawatte aus den Farben der Reichskriegsflagge. Und man merkte auch, die Herrschaften sind jetzt nicht für Vielfalt und Toleranz, sondern vielleicht für das Gegenteil.
Aber lustigerweise haben die nicht damit gerechnet, dass so viele zur Demo erscheinen und haben dann festgestellt, wir sind viel, viel weniger.
Genau, die sind dann auch relativ schnell weg, weil sie nämlich auch gemerkt haben, ups, hier ist doch irgendwie nicht ganz so toll. Und in dem Zusammenhang jedenfalls habe ich erfahren, dass diese Lehrerin zu denen hingegangen ist, weil nämlich die einige davon auch kannte, oder sie selbst sagt, sie kennt eigentlich alle, weil sie viele Generationen halt in der Region beschult hat. Aber in dem Zuge fand ich es einfach bemerkenswert, was ist da schiefgegangen und kann man das irgendwie wieder zurückdrehen, kann man die irgendwie zurückholen? Das wollte ich jedenfalls wissen. Von Gudrun Radziwolek, Mit ihr hatte ich dann folgenden Austausch in einem Café.
Frau Razzivolek, Sie waren hier mal lange Jahre Lehrerin in Bützow.
Ja, das ist richtig. Ich war auch Schulleiterin der regionalen Schule in den 90er Jahren, auch Hauptrealschule. Ja, ja.
Das heißt also, Sie sind quasi der Seismograf, den wir befragen können hinsichtlich der Bildungsmisere hier in der Region, beziehungsweise auch bei der Frage, was waren das jetzt eigentlich heute für Menschen da auf dieser Demo, die ja doch neben der Demo dann plötzlich auftauchten als, ich sag mal so, der schwarze Block. Das waren alles Ihre Schüler, ne?
Ja, ehemals zum Teil mit Sicherheit so erst in den 90er Jahren. Die sind ja inzwischen auch etwas gereift und etwas älter geworden im Laufe der Zeit. Aber ja, es war schon so. Auch diese Menschen waren mal Schüler, genau. Auch an meiner Schule.
Jetzt kann ich ja mal provokativ fragen, was ist da schiefgegangen?
Oh, ja, was ist schiefgegangen? Gesellschaftliche Bedingungen haben auch immer entsprechende Folgen. Und die Bedingungen in den 90er Jahren, gerade hier in Mecklenburg und auch in Bützow, es sind Betriebe kaputt gegangen, Eltern waren arbeitslos, Kinder wussten nicht wohin, hatten keine Orientierung. Und die Eltern waren letztendlich diejenigen, die gesagt haben, so und jetzt sind wir arbeitslos und egal was passiert, kommt so ein kleines Jüngelchen an, siebte, achte Klasse und sagt, hab heute keinen Bock. Ja, was ist denn los? Ja, meine Schwester macht Abitur und ein gutes Abitur, kriegt keinen Studienplatz, kriegt keinen Ausbildungsplatz. Was soll das alles? Und ich tue hier auch nichts mehr und heute mache ich gar nichts. Ja, und dann sind sie als Lehrerin, als Schulleiterin schon ziemlich am Ende.
Wie kriegt man es denn dann hin, diese Menschen überhaupt noch zu erreichen? Also jetzt mal abgesehen von der Zeit, wo es tatsächlich, wo sie in der 8. und 9. Klasse waren, aber jetzt mal auch auf die Jetztzeit übertragen, wo man ja denkt, jetzt sind sie aus ihren schulischen Einflussgrößen heraus, sind jetzt quasi im Leben. Ist da überhaupt noch ein Anknüpfungspunkt?
Ja, ich denke vom Prinzip her ja. Aber auch heute sind die gesellschaftlichen Einflüsse natürlich sehr, sehr vielfältig. Und wenn Sie heute als junge Erwachsene oder auch schon als Eltern selbst im Laufe Ihres Lebens entsprechende Einflüsse gehabt haben, auch ohne Ausbildung geblieben sind, weil die 90er Jahre und die Anfang 2000er keine Ausbildungsplätze in dem Maße wie nötig geboten wurden oder geboten haben, dann war es natürlich äußerst schwierig, auch Fuß zu fassen. Und dann schließe ich mich denen an, die auch mit mir rumjammern oder den Hals aufmachen und laut rumgrölen und dann befinden sie sich auch irgendwann mal auf dieser Front. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir da heute raus und wie können wir sie wiedergewinnen? Eine schwierige Situation. Ich denke aber auch wichtig ist, dass diejenigen aufstehen, die so in der demokratischen, guten demokratischen Mitte sind und dass auch dann gerade hier in der Kleinstadt ehemalige Schülerinnen und Schüler dann sehen, aha, so schlimm war doch die gar nicht, als sie noch zur Schule ging. Und vielleicht spreche ich mit ihr doch mal. Und ich sage mal, in der Kleinstadt kann man sich nicht aus dem Wege gehen. Wir sind nah beieinander, wir kennen uns von Angesicht und wir grüßen uns überwiegend dann auch freundlich, meistenteils jedenfalls. Und ich denke, der Anknüpfungspunkt kann dann auch nur ein Gespräch sein. Mensch, ich habe dich da neulich gesehen. Okay, wolltest du nicht einen Schritt weiterkommen zu uns in die Mitte? Ich denke, das können Ansätze sein. Nein, aber sie sind auch sehr langwierig.
Das ist es ja. Also gerade diese Frustrationstoleranz, die man da mitbringen muss, diese unendliche Liebe, um diesen Menschen wieder zurückzugewinnen. Ich glaube, das sind ja so die Punkte, die man mindestens braucht. Sie sind ja da auch gerade hingegangen zu dem schwarzen Block in Anführungszeichen. Was haben Sie denen gesagt?
Ja, sie ließen sich nicht so gut mit sich reden und haben natürlich für sich ihre Front aufgemacht. Und nein, heute nicht.
Haben Sie persönlich als jetzt ja Lehrerin im Ruhestand, ne, so wie ich das verstanden habe, haben Sie Angst, heute hier zu leben?
Nein.
Warum
Nein.
nicht?
Nein, ich habe keine Angst. Ich lebe jetzt seit über 50 Jahren in Bützow. Ich bin in den 70er Jahren mal aus Berlin nach Bützow gekommen, war auch ein bisschen Kulturschock, aber immerhin, es war nicht so dramatisch, als dass ich heute weglaufen würde. Und man kennt sich in der Kleinstadt und das ist ein Riesenvorteil. Und insofern war natürlich auch unsere Aktion heute ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich, zueinander zu kommen, auch wenn man anderer Ansicht ist, ne, einen guten politischen Diskurs zu führen.
Das denke ich unbenommen und ich glaube auch, dass Menschen wie Sie da einfach auch der ideale Part sind, um überhaupt noch diese Menschen vielleicht zu erreichen, weil Sie kennen sie aus Ihrer Kindheit und haben jetzt in Anführungszeichen genug Zeit, sich zu engagieren, um sie vielleicht dann zu resozialisieren oder wieder in ein gesellschaftliches Konstrukt zurückzuholen.
Ja, zumindest in unsere gesellschaftliche Mitte zu holen und auch zum Nachdenken zu bringen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Aufgabe, die man hat. Einmal Lehrer, immer Lehrer. Einmal Einfluss nehmen, einmal mitarbeiten wollen. Ja, so ist es.
Das war's mit dieser Woche Zündholz. Schön, wieder dabei sein zu dürfen.
Genau, ich musste auch nicht aufs Klo. Der Darm scheint zu halten. An dieser Stelle vielleicht ein bisschen too much information. Aber ich freue mich da sehr drüber. Und wenn man dann so quasi an der Schwelle zum Tode ist, weil man gefühlt anderthalb bis zwei Tage lang dann da niederliegt, dann ist tatsächlich jede Kleinigkeit, die das Leben wieder etwas lebenswerter macht, dann zu feiern.
Wir haben jedenfalls kräftig entgiftet und sind wieder voller Energie dabei. Terminplan ein bisschen verschoben, was unsere Experten angeht, die wir auch beim jedem zweiten Mal wieder interviewen. Da konnten natürlich verschiedene Aufnahmen jetzt auch nicht stattfinden, aber bald haben wir wieder aufgeholt.
Genau, deshalb wird jetzt die nächste Folge keine Sonderfolge sein, aber wartet mal ab, vielleicht haben wir auch noch Überraschungen, Zirkus, weiße Elefanten.
Nächster Darmvirus.
Oder nächster Darmvirus.
Ja, kein Virus war Anne, ne? Nur um das nochmal festzustellen.
Anne, ist es ein Virus? Ich glaube ja nach wie vor, dass man da irgendwas Falsches gegessen hat. Aber gut, Anne ist da vielleicht auch sehend.
Okay, bis dann.
Tschüss.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.